Ja, das Thema Gnade soll auch dann das Thema dann heute ja werden. Und ich möchte lesen aus dem Titusbrief einige Verse, aus Titus 2 ab Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Oder die heilbringende Gnade Gottes ist erschienen für alle Menschen. Und unterweist uns, damit wir, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes, Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck, lass niemand dich verachten. Soweit aus dem Wort Gottes, der Bibel. Wenn man so an diese jetzige Zeit denkt, dann merkt man, dass man tatsächlich von der Gnade Gottes lebt. Dass wir als Christen diese Gnade Gottes auch nötig haben, auch in unserem Umfeld, in unserem täglichen Leben. Kriege hat es schon immer gegeben, das wollen wir auch nicht vergessen. Natürlich dieser Krieg hier in der Ukraine, der betrifft uns besonders, weil er Europa betrifft, aber in den letzten Jahren gab es immer Kriege. Und die Bibel spricht auch davon, dass Kriege und Kriegsgerüchte mehr werden. Wir müssen uns also darauf einstellen, dass es deutlicher, schwieriger wird, auch für uns Christen. Aber heute wollen wir nicht jetzt über diese Situation länger nachdenken. Es drängt sich natürlich auf, aber ich wollte gerne über diese Gnade Gottes mit uns ein bisschen überlegen, dass sie unsere Herzen wieder neu motiviert, auf diesen Gott zu vertrauen, dessen Gnade erschienen ist, heilbringend für alle Menschen. Nun, Paulus schreibt hier seinem Freund Titus einen Brief, der in Kreta unterwegs ist und dort Gemeinden gegründet hat. Menschen haben sich bekehrt zu dem Herrn Jesus Christus und sind dann als Gemeinde zusammengekommen. Und er bekommt jetzt hier Anweisungen für das Gemeindeleben und auch für das persönliche Leben eines Christen. Manches aus dem alten Leben muss man ja nach und nach ablegen. Nach der Bekehrung ist ja nicht alles sofort ganz anders im Leben. Natürlich sagt die Bibel, es ist Neues geworden, aber manche alten Gewohnheiten muss man ablegen. Ein gutes Beispiel ist in Johannes 11, als der Jesus seinen Freund Lazarus auferweckt, dann kommt er aus dem Grab heraus und er ist umwickelt mit Tüchern und da bekommen die Umstehenden gesagt, das möchte ich gerne lesen aus Johannes 11, Vers 44, macht ihn los und lasst ihn gehen. Also altes, was ihn noch umwickelte, muss jetzt losgemacht werden. Und auch hier in Kreta, die Leute aus der Vergangenheit, so sagt es hier Paulus, waren immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Also ein Urteil, das nicht gerade jedem schmeckt. Ich glaube, wenn man das zu uns sagen würde heute, wir wären auch ein bisschen erbost, ja? Also ihr Siegerländer hier oben, ihr Kreuztaler, seid immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Seid ihr natürlich nicht gewesen vor der Bekehrung, ja? Aber das war so das Kennzeichen der Menschen damals in Kreta und sie mussten manches ablegen, weil sie Neues anziehen sollten. Und deswegen schreibt eben Paulus diesen Brief an Titus. Und dann in Kapitel 2 wird jetzt jede Altersgruppe genannt. Da werden die alten Männer genannt, die alten Frauen genannt, die jungen Männer und auch die jungen Frauen. Jeder mit seinem Spezialproblem wird hier vorgestellt und auch mit Aufgaben, die man hat. Und das gipfelt darin, dass dann in Vers 11 gesagt wird, denn die Gnade Gottes ist erschienen. Also alles, was vorher vor diese Gläubigen gekommen ist, und auch Titus besonders, wird jetzt begründet mit der Gnade Gottes. Die alten Männer werden ermahnt, weil die Gnade Gottes erschienen ist. Die alten Frauen werden ermahnt, weil die Gnade Gottes erschienen ist. Und die jungen Männer und jungen Frauen ebenfalls. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Und ich las eben schon, oder auch kann man übersetzen, die heilbringende Gnade Gottes ist erschienen allen Menschen. Und die Frage ist zunächst, kann man Gnade Gottes sehen? Keiner hat Gnade Gottes gesehen. Wir haben alle Auswirkungen der Gnade gesehen. Und Gnade ist tatsächlich, wie wir es eben in einem Lied mal gehört haben, unverdient. Gnade kann man sich nicht verdienen, ist ja gerade das Gegenteil von Werken, wo man einen Lohn für bekommt. Und hier heißt es, dass die Gnade Gottes erschienen ist. Das beinhaltet ja, dass wir alle Gnade nötig hatten. Dass jeder von uns auf dem Weg in die Gottesferne, in die Hölle marschiert, vor unserer Bekehrung, und dass wir von diesem Weg durch Gnade weggekommen sind, nicht durch Verdienst. Und ich kenne euch jetzt nicht alle. Ich habe jetzt ihn ein bisschen durch ein Telefon kennengelernt und ihr mich mein Gesicht mal eben gesehen, ja, sonst kennt man sich ja nicht. Aber mein großes Anliegen ist, dass ihr alle diese Gnade Gottes erlebt. Dass ihr alle einmal darüber nachgedacht habt, ich bin auf dem Weg in das Verderben, weil ich ein Sünder bin. Ist ein hartes Urteil, das man ja heute kaum noch nennen darf, ohne dass man angeklagt wird, wenn man Menschen pauschaliert als Sünder. Aber das ist die ausgezeichnete Aussage der Bibel. Römer 3, Vers 23 sagt, es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir sind also alle auf dem gleichen Weg und brauchen diese Gnade Gottes, weil wir uns selbst nicht retten konnten. Und diese Gnade Gottes ist dann erschienen in einer Person, in seinem eigenen Sohn Jesus Christus, der auf diese Erde gekommen ist, der am Kreuz gestorben ist, die Schuld auf sich genommen hat und bezahlt hat. Und jeder kann jetzt diese Gnade Gottes in Anspruch nehmen. Jeder, der weiß, ich brauche sie, ich gehe sonst ewig verloren und ich kann mich selbst nicht retten. Und ich möchte jeden Einzelnen jetzt mal fragen, hast du schon diese Gnade Gottes in Anspruch genommen? Kannst du mit glücklichem Herzen sagen, jawohl, dieser Jesus ist mein Erretter geworden. Er starb für meine Schuld am Kreuz. Ich gehöre ihm an. Und wenn du das noch nicht sagen kannst, dann mach heute ernst und geh zu dem Herrn Jesus, damit du nicht verloren gehst. Du kannst nicht anders gerettet werden. Wie sagte Jesus Christus selbst in Johannes 14, Vers 6? Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und sie ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Heil meint auch Rettung. Sie bringt tatsächlich die Rettung für jeden Menschen. Sie bietet jedem Menschen diese Rettung an. Das meint nicht, dass alle gerettet werden. Nein. Wer diese Rettung nicht haben will, geht schon mal verloren. Und wer meint, auf eigene Werke vertrauen zu können, der geht auch verloren. Nur Menschen, die umkehren, wie die Bibel sagt, die Buße tun und dann zu dem Retter Jesus kommen und an ihn glauben als den persönlichen Retter, die erfahren dieses Heil. Aber dieses Heil gilt tatsächlich allen Menschen. Sie gilt dem Herrn Putin und sie gilt dem Herrn Biden. Und sie gilt sogar dem Herrn Scholz, der die Gnade Gottes gar nicht haben will. Aber sie gilt ihm. Sie ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Und wir dürfen diese Botschaft jedem Menschen anbieten. Niemand ist zu schlecht und niemand ist zu gut. Eine wirklich universelle Botschaft, die für alle gilt. Das ist die Gnade Gottes, die er in seinem Sohn Jesus Christus offenbart hat. Aber diese Gnade Gottes, die macht dann noch mehr. Und wenn man diese Gnade Gottes in Anspruch genommen hat, wenn man sich bekehrt hat, wie ich eben sagte, dann gilt Römer 5, Vers 2, dass wir in der Gnade Gottes stehen. Ihr Lieben, wir als von Neuem geborene Menschen stehen in diesem Meer der Gnade. Also wenn man in der Gnade steht, meint ja, als ob ich als kleine Insel im Ozean stehen würde und rundherum wäre Gnade. Auch für uns als Christen gilt, alles, was wir bekommen, ist unverdient. Es ist Gnade. Manchmal haben wir ja den Eindruck, naja, wenn ich ein treuer Christ bin, dann kriege ich schon was dafür, oder? Aber das ist bei Gott gar nicht. Gott schenkt in seiner Güte alles. Das ist eben Gnade. Und diese Gnade Gottes dürfen wir rühmen. Ich rühme die Gnade wunderbar, singt ein Liederdichter, die mich den Sünder fand. Aber ich rühme die Gnade Gottes wunderbar, die auch in meinem Leben sich betätigt, die mir alles schenkt. Wir haben jahrelang über 70 Jahre Frieden gehabt in Deutschland. Das ist Gnade Gottes. Nicht der Verdienst von irgendwelchen Politikern. Das ist Gnade Gottes. dass wir zusammenkommen dürfen, noch ohne dass wir Angst haben, es kommen ein paar Terroristen herein. Das ist Gnade Gottes. Dass wir jeden Morgen aufstehen können, gesund und vielleicht sogar noch operiert werden können und wieder nachher eine neue Hüfte bekommen, dass wir gut laufen können, ist Gnade Gottes. Merkt ihr, das alles im Leben ist Gnade Gottes. Aber diese Gnade Gottes, so sagt uns hier Titus 2, macht noch mehr. Sie unterweist uns oder gibt uns Unterricht. Und wir wollen jetzt ein bisschen über diese Verse auch nachdenken und dankbar sein, dass wir Unterricht bekommen. Also wenn ich an das Thema Unterricht denke und an meine Schulzeit, da war ich nicht nur immer hellauf begeistert. Da gab es schon mal Stunden, die waren ätzend langweilig. Manches habe ich überhaupt nicht kapiert. War froh, dass die Stunde zu Ende war, als man mich fragte, was war das Beste in der Schule, war es die Pause und der Sportunterricht, ja. Das andere macht man nicht so gerne. Und hier werden wir jetzt auch Gnade Gottes, die uns unterweist, die uns Unterricht gibt. Aber wisst ihr, das Gute im Schulunterricht war, als ich 19 war, war die Schule zu Ende. Bekam ich ein Zeugnis und sagte, Ade, Schule vorbei. Und wie ist das mit dem Unterricht unter der Gnade Gottes? Gibt es da auch so einen Abschluss? Und da kann man sagen, jetzt hast du genug Unterricht bekommen und dann hast du alles für die Zukunft. Ich weiß nicht, wer der Älteste unter euch jetzt hier ist oder unter uns ist. Wie alt? 94 Jahre. Und die Frage, hast du noch Unterricht nötig? Jeder von uns würde sagen, natürlich nicht, oder? 94 Jahre, noch genug gelernt. Aber das stimmt eben nicht. Der Unterricht in der Schule Gottes hält an bis an unser Lebensende oder bis wir den Herrn Jesus als Retter erwarten, der uns holt nach Hause. Bis dahin ist jeder in diesem Unterricht. Und wir wollen uns gerne diesem Unterricht aussetzen, denn die Gnade Gottes unterrichtet uns ja. Es ist ja was Gutes, dass es Unterricht gibt, nicht so ein harter Herr, der da mit der Peitsche da steht und uns unterrichtet und uns da rausschickt, wenn wir nicht gerade zugehört haben und vor den Klassenraum uns hinstellen müssen, ja? Nein, so ist das mit der Gnade Gottes nicht. Sie erteilt uns Unterricht und da dürfen wir dankbar für sein. Warum? Warum unterrichtet uns die Gnade Gottes? Seht ihr, Gott möchte, dass wir einen glücklichen Weg gehen. Gott möchte wirklich das Beste für uns. Und deswegen unterrichtet er uns auch, damit wir einen solchen Weg gehen, der zu seiner Ehre ist, aber auch zu unserem Glück ist. Deswegen haben wir den Unterricht nötig. Und wir wollen gerne diesem Unterricht uns aussetzen. Wir wollen uns gerne unterrichten lassen. Was macht die Bibel jetzt hier? Sie unterweist uns. Uns meint also jetzt uns als von Neuem Geborene. Menschen, die noch nicht von Neuem geboren sind, die bekommen keinen Unterricht von der Gnade Gottes. Für die gilt nur, du musst dich bekehren. Es bringt ja gar nichts, diese Menschen zu sagen, du musst jetzt ein christliches Leben führen. Sie müssen doch erstmal Christ werden, wirklicher Christ werden. Und dann soll man ein christliches Leben führen, nicht umgekehrt. Sie unterweist uns mit dem Ziel, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Das ist das Erste. Zur Gottlosigkeit Nein sagen. Jetzt meint man doch, ja, das brauche ich doch als Christ nicht zu lernen, oder? Also wir wollen da unser Leben nicht gottlos führen. Wir haben doch durch unsere Bekehrung von Neuem geboren werden Gott zum Vater bekommen. Jetzt wollen wir doch nicht gottlos leben. Aber es geht jetzt in unsere Praxis. Und da möchte ich mal fragen, habt ihr alle eure Autos mit Gott gekauft? Oder nur auf mobile.de geguckt und dein Auto gekauft? Oder vielleicht zum Autohaus gefahren und dann ein Auto gekauft? Und wer ein Auto kauft ohne Gott, hat es gottlos gekauft, ja? Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir merken, wir wollen alle Entscheidungen mit Gott treffen, damit wir nicht gottlos leben. Und das betrifft unser ganzes Leben. Ich muss jetzt nicht erst 5 Minuten lang vor einer Imbissbude beten, sollst du jetzt eine Tüte Pommes dir kaufen, ja? Das haben wir auch verstanden, das müssen wir nicht machen. Aber sonst wollen wir die Entscheidungen mit dem Herrn Jesus treffen. Oder treffen wir sie gottlos? Und ich muss sagen, ich habe da Unterricht nötig, damit ich nicht ohne ihn manches mache. Wir planen Urlaube, vielleicht sogar noch in Gebiete, wo Christen verfolgt werden, ohne Gott. Oder wollen wir mit Gott die Entscheidung treffen? Gott gönnt uns Urlaub, gar keine Frage. Aber auch diese Entscheidung wollen wir mit ihm treffen. Also zur Gottlosigkeit wollen wir Nein sagen. Und zu weltlichen Begierden wollen wir Nein sagen. Und weltliche Begierden, das sind nicht nur sexuelle Begierden, das verwechselt man oft. Weltliche Begierden ist das, wonach die Welt strebt. Ehre, Ansehen, Geld, vorwärtskommen, Leben genießen. Und ich glaube, da haben wir in unserer Zeit sehr viel Gnade Gottes nötig, damit wir nicht da einstimmen in diesen Chor und da mitmachen. Dass wir tatsächlich ganz bewusst Nein dazu sagen. Weltliche Begierden. Und ich will jetzt nicht über das Impfen ja oder nein sprechen, ja? Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber wer sich impfen lässt, nur um in Urlaub fahren zu können, das ist eindeutig weltliche Begierde. Da muss man nicht drum herum reden. Oder wer sich nur impfen lässt, um mal essen gehen zu können, ja, das ist weltliche Begierde. Es gibt andere Gründe, keine Frage. Ich will das nicht thematisieren sonst, aber wir müssen um unser Leben heute nachdenken. Warum mache ich etwas? Und dann merken wir haben tatsächlich Gnade Gottes nötig, die uns sagt, nein, mach's doch nicht. Leb doch mit mir, in Abhängigkeit von mir. Frage mich doch, was ich will und nicht nach deinem Gutdünken. Aber die Bibel ist ausgewogen. Die sagt nicht, sagt zu irgendetwas Nein und dann ist da ein Leerraum, sondern sie sagt jetzt positiv, sag Ja zu anderen Dingen. Es gab mal eine Partei in Deutschland, vor vielen Jahren, die hat immer Nein gesagt. Das waren die Grünen, die waren gegen alles, ja. Haben sich mittlerweile ja auch etabliert, aber damals waren sie immer dagegen. So ist die Bibel nicht, die sagt nicht immer dagegen, sondern sie stellt das Positive gegenüber. Und hier das Positive ist, wir sollen besonnen, gerecht und gottselig leben. Das Thema Besonnenheit ist ein Thema in diesem Titusbrief, Kapitel 2, kann man das nachweisen, dass die alten Männer erwarnt werden, besonnen zu leben, die alten Frauen, die altjungen Männer und die jungen Frauen. Also alle sind gemeint, ein besonnenes Leben zu führen, einen gesunden Sinn zu haben. Und ich glaube, wir haben das sehr nötig. Erstens, in den Gemeinden brauchen wir als Christen einen gesunden Sinn. Wir müssen uns die Zeit auch vielleicht vor Augen führen lassen von Gott. Wir brauchen Einsicht in unsere Zeit. 1. Chronik 12, Vers 33, da war von den Kindern Issachar die Rede, die hatten Einsicht in die Zeiten. Das braucht man, wenn man besonnen sein will. Man hört sich zwei Meinungen mal an. Man folgt nicht blind einer Meinung. Man folgt nicht blind der Tagesschau und dem Heute-Journal. Ja? Mal ganz konkret für unsere Zeit genommen. Du wirst nur belogen, das muss man einfach wissen. Peter Hane, der hat voriges Jahr mal einen Vortrag gehalten, hat er gesagt, Lügenpresse, das wäre noch eine Verharmlosung. Das nur mal zum Thema, damit man besonnen reagieren kann, auch bei allen Fragen, die man kommt, auch übrigens bei der Ukraine-Krise. Da muss man auch mal beide Seiten hören. Ist ganz schrecklich, was der Putin gemacht hat, ein Land zu überfallen. Aber vielleicht gibt es da auch eine Vorgeschichte. Wir wollen besonnen sein, auch in unserer Zeit und nicht Kriegstreiber sind oder auf eine Seite uns so vehement stellen und alles andere niedermachen. Da gingen Gemeinden kaputt. Die letzte Zeit, die hat dazu beigetragen, dass viele Gemeinden innerlich gespalten sind, vielleicht sogar auseinandergegangen sind über bestimmte Fragen. Und da braucht es Besonnenheit. dass man zusammenbleibt. Gott will, dass wir zusammenbleiben als Christen und nicht uns auseinander dividieren lassen durch irgendwelche Fragen. Besonnenheit ist ganz, ganz wichtig. Auch im Ältestenrat oder wie ihr hier handelt, weiß ich gar nicht, braucht man Besonnenheit. Da gibt es unterschiedliche Meinungen für Gemeindeführung. Ja? Da muss man miteinander reden können. Wir merken, wir haben das, ich glaube, gerade in unserer Zeit sehr, sehr viel nötig, diese Besonnenheit auszuleben. Und wir merken, Gnade Gottes. Die Gnade Gottes möchte uns unterweisen, besonnen zu sein. Und sie möchte uns unterweisen, damit wir gerecht leben. Gerecht meint im Hinblick auf andere Menschen. Wir gestehen jedem das zu, was ihm billig und recht ist. Gerecht für andere Menschen. Wir bezahlen unsere Steuern, egal was der Staat damit macht, ja? Wir zahlen sie nicht immer gerne, ich auch nicht. Aber wir müssen sie zahlen. Und dann wollen wir auch nicht die Steuer hinterziehen. Das wäre ja nicht gerecht, oder? Also allem, was dem anderen zusteht, das gebe ich ihm. Gerecht leben. Gerecht leben als Familien. Also es gibt jetzt nicht so viele Kinder hier, aber das ist ja schwierig. Ich habe eben gesagt, wir haben 4 Kinder. Ja? Und da will man allen Kindern gerecht werden. Das ist schon schwierig. Da braucht man wieder Gnade Gottes. Und gottselig oder fromm leben, und das meint im Blick auf Gott jetzt. Wir wollen ein frommes Leben führen. Also wenn jemand mich als frommer bezeichnet, dann ist das doch eigentlich eine Auszeichnung, oder? Und fromm meint jetzt nicht mit dem Heiligenschein, so wollen wir nicht herumlaufen, ja? Wir sind keine komischen Leute, aber wir sind fromme Leute. Fromm meint, dass ich mich danach richte, wie Gott über mein Leben denkt und ihn frage, wie ich mein Leben gestalten soll. Dass ich gekennzeichnet bin als ein wirklicher Christ im Dorf, in der Stadt, wo wir wohnen. Solche frommen Leute dürfen wir sein. Nicht mit einem frommen Augenaufschlag, sondern von Herz fromm sein. Ich muss ein bisschen schneller machen. Habe ich ein bisschen länger Zeit als 11 Uhr? Ja. Gut, danke schön. Also besonnen, gerecht und gottselig wollen wir jetzt leben in dem jetzigen Zeitlauf. Und da meint es tatsächlich, wie wir heute zusammengestellt sind. Das ist der jetzige Zeitlauf, unsere Zeit heute. Wer ist denn der Fürst dieses Zeitlaufs? Das ist der Teufel. Das sagt die Bibel. Und der Teufel ist der Vater der Lüge. Also wenn wir heute angelogen werden, ist das normal, weil die Menschen diesem Vater der Lüge eben folgen. Das muss man sich gerade heute ganz deutlich machen. Und in dieser Umgebung leben wir, die ganz anders läuft, als Gott es sich vorstellt. Da gibt es einen Kanzler, der will ohne Gott leben. Der braucht ja Gott nicht zum Regieren. Also als er eingesetzt wurde und vereidigt wurde, hat er nicht die Formel gesagt, so wahr mir Gott helfe. Braucht er nicht. In dieser Zeit leben wir. Und wir wollen aber doch mit Gott leben, ganz anders wie die Welt heute lebt. Ein Kontrastprogramm dürfen wir sein. Salz und Licht wollen wir doch sein. Und das möchte die Gnade Gottes in unserem Leben bewirken. Es geht noch weiter, was die Gnade Gottes macht. Also nicht nur ein Leben heute zu Gottes Ehre allgemein gesagt, sondern wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Und ich meine, es sind hier 2 Dinge, von denen Paulus hier spricht. Erstens die glückselige Hoffnung und zweitens die Erscheinung der Herrlichkeit. Ihr Lieben, was ist unsere Hoffnung? Worauf warten wir? Die Bibel sagt, 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, dass Jesus Christus kommt, um alle Glaubenden zu sich zu nehmen. Das ist unsere Hoffnung. Dann ist alles Leid vergessen. Vielleicht sogar brauchst du gar nicht mehr operiert zu werden, wenn er heute noch käme. Das ist doch unsere Hoffnung, unsere christliche Hoffnung, davon leben wir. Und jetzt sagt die Bibel, wir erwarten die Hoffnung. Eine glückselige Hoffnung ist eine Hoffnung, die uns glücklich macht. Leben wir wirklich in dieser Naherwartung, Jesu kommen ist nicht fern, er könnte heute noch kommen Aber Erwartung geht noch weiter, dass wir beten, Jesus, komm. So endet doch sogar die Bibel in der Offenbarung 22, Vers 20, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Und dann antworten wir, Amen, komm, Herr Jesus. Das ist unsere Hoffnung, dass wir dann aus allem Elend zu ihm entrückt werden. Und zweitens erwarten wir die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Dann gibt es einen Moment, wo der Jesus Christus auf diese Erde kommt, sein Reich tatsächlich errichtet, das 1000 Jahre dauern wird. Dann gibt es keinen, wenn er kommt, zu Anfang wird noch Kriege sein, er wird seine Feinde vernichten, aber dann wird dieses 1000-jährige Friedensreich errichtet, wo die Völker beieinander wohnen ohne Stress, wo die Wüste wieder aufblüht. Ihr Lieben, da muss man sich mit beschäftigen, was in der Zukunft alles geschehen wird, wenn Jesus Christus kommt als König der Könige und Herr der Herren. Eine gewaltig schöne Zeit bricht dann an. Und da sagt die Bibel, auch darauf dürfen wir warten. Wisst ihr, warum wir darauf warten dürfen? Weil dann der Jesus zu seinem Recht kommt und nicht mehr der verachtete Jesus von Nazareth ist. Dann ist er der geachtete Weltherrscher, dem alles untertan ist. Und darüber dürfen wir uns heute schon freuen, dass er dann zu seinem Recht kommt. Und es wird hier beschrieben als unser großer Gott und Heiland Jesus Christus. Es gibt ja manchmal Menschen, die uns fragen, wo steht eigentlich in der Bibel, dass Jesus Gott ist? Zeugen Jehovas lehnen das ja ab. Zeugen Jehovas lehnen ja die ewige Gottheit des Herrn Jesus ab. Aber hier steht es, das ist ein Vers. Es gibt noch viele andere, ja, aber hier ist ein Vers, dass Jesus Christus unser großer Gott ist und der Heiland. Er ist der Gott von Ewigkeit. Der ewige Sohn Gottes, daran halten wir fest, nicht wahr? Und er ist aber nicht nur der ewige Gott, sondern er ist unser Heiland, unser Retter geworden. Er ist Mensch geworden und für uns auf diese Erde gekommen und am Kreuz gestorben. Es ist der Heiland. Ich mag das Wort Heiland noch, auch wenn es heute verpönt ist, ja. Aber es ist ein tolles Wort. Heiland heißt, er heilt. Er heilt meine wunde Seele. Er bringt Rettung. Es ist mein Heiland, Jesus Christus. Er hat sich, um mein Heiland werden zu können, selbst für uns gegeben. Wir dürfen das mal für uns jetzt hier, die wir heute zusammengekommen sind, nehmen. Für uns ist er gekommen und hat sich selbst gegeben. Keinen Vertreter geschickt. Kein anderer konnte dieses Werk am Kreuz ausführen als der Jesus Christus. Und er hat es getan. Er hat sich selbst gegeben, alles gegeben. Das bedeutet nicht nur sein ganzes Vermögen, sondern sein Leben, sich selbst. Da wollen wir für jubeln und danken, immer wieder neu. Herr Jesus, das hast du auch für mich getan. Du bist mein Heiland geworden. Und das hat er gemacht, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte, die wir also gefangen waren unter die Sünde und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Ein Eigentumsvolk gereinigt hat. Wir sind also gereinigt, gewaschen im Blut des Herrn Jesus und gehören ihm an. Ein Eigentumsvolk. Erste Bedeutung ja ganz klar, wir gehören alle zusammen. Alle Christen gehören zusammen. Wir sind sein Volk. Und wir gehören ihm. Das macht deutlich, dass nicht ich das Sagen über mein Leben habe, sondern er. Also wenn ich ihm zum Eigentum gehöre, dann darf er über mich bestimmen. Ich darf mit meinen Sachen machen, was ich möchte und nicht jemand anders. Und das ist auch bei dem Herrn Jesus. Wenn wir also uns selbst leben, ja dann berauben wir ihn eigentlich und sagen, du bist gar nicht der Chef, der Herr. Ich mache, was ich selbst will. Geht nicht, ja? Beim Eigentumsvolk geht das gar nicht. Und der nächste Gedanke ist sicherlich auch, wenn wir ihm gehören, da passt er drauf auf. Also auf unsere Sachen passen wir auf. Wir machen die Haustür zu, damit keiner einbricht, ja? Und genauso passt er auf uns auf. Wir gehören ihm. Wir sind das Wichtigste für ihn auf dieser Erde. die lässt er nicht einfach gehen und irgendwo kaputt gehen. Nein, er kümmert sich um einen jeden von uns. Auch das ist der Gedanke bei Eigentumsvolk. Finde ich großartig, so darüber nachzudenken. Und dieses Eigentumsvolk soll eifrig sein in guten Werken. Jetzt gibt es in der Bibel zwei Arten von Werken. Die Maria hat ein gutes Werk an dem Herrn Jesus getan, als sie ihn salbte, sagt die Bibel. War ein gutes Werk. Also wenn wir den Herrn Jesus loben und anbeten, ist das ein gutes Werk für ihn. Da bekommt niemand anderes etwas mit. Aber es ist ein gutes Werk und auch diese guten Werke wollen wir tun. Wir wollen ihn loben und preisen, diesen Herrn, von dem wir doch ebenso gehört haben. Und das Zweite ist, dass wir dann auch gute Werke tun dürfen im Blick auf andere Menschen. Und jetzt sollen wir eifrig sein in diesen Werken. Wir wollen wirklich Eifer an den Tag legen, um anderen Gutes zu tun. Und jetzt wollen wir natürlich zunächst denken wir jetzt an die Menschen in der Ukraine, aber das ist ja nicht das einzige Thema. Wenn die Ukraine-Krise vorbei ist, gilt immer noch diese Aussage, eifrig sein in guten Werken. Jetzt gibt es ja manche, die denken, ja, was für ein gutes Werk kannst du denn heute tun? Und ich finde eine Antwort sehr schön in Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10. Dort steht, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also müssen wir uns gar nicht groß überlegen, welche guten Werke sollst du heute tun, die liegen einmal vor der Füße. Gott zeigt sie uns und sagt, das ist dein gutes Werk für heute. Da kann es sein, dass du vielleicht mal deiner Nachbarin einkaufst, weil sie krank zu Hause liegt oder in Quarantäne ist oder wie auch immer. Ja? Da kann man einkaufen, ist ein gutes Werk. Oder jetzt ist der Winter vorbei, wenn der nächste Winter wieder kommt, mal Schnee schaufeln für den nächsten. Also wir merken, da gibt es ganz großes Betätigungsfeld. Und jetzt sollen wir eifrig sein. Wir sind also Christen, die nicht für sich selbst leben, sondern dem leben, wie 2. Korinther 5 das sagt, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und so wollen wir auch diese guten Werke tun. Und dann bekommt der Titus gesagt, Titus, das sollst du reden und ermahnen. Und überführen. Er sollte also diese Botschaft in Kreta verkünden, weil die Kreter es nötig hatten. Aber nicht nur die Kreter. Wir haben es auch nötig. Und wir wollen auch diese Botschaft ernst nehmen, gerade in unserer Zeit so zu leben. Und dann bekommt der Titus noch gesagt, Titus, lass niemand dich verachten. Das bedeutet, Titus, wenn du das predigst, dann musst du das selbst ausleben. Und das ist für jeden Prediger schwierig, oder? Ihr kennt mich halt gar nicht. Ich fahre nach Hause gleich und alles gut. Aber es gilt für mich, lass niemand dich verachten. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte dazu schließen. Da hat ein Bruder auch eine Predigt gehalten. Und das Thema war dann, dass man sich immer vor den anderen stellen soll. Und dann geht er aus der Predigt, aus dem Raum dann raus. Da kommt ein Hund angelaufen. Und der Prediger macht einen Satz und ist hinter seinem nächsten Bruder verschwunden. Und hat er gesagt, dass die Prüfung so schnell kommt, habe ich nicht gedacht. Ihr Lieben, so ist das, ja, wenn man darüber redet. Gott möchte, dass wir selbst ausleben. Das ist mein Wunsch für mich und ist auch mein Wunsch für uns alle. Danke, dass ihr ein bisschen Geduld mit mir hattet. Ein bisschen länger gedauert hat heute. Aber ich hoffe, dass unsere Herzen warm geworden sind für diese Gnade Gottes. Für diesen Gott, der seine Gnade uns offenbart hat und sie heute auch betätigen lassen möchte in deinem und meinem Leben. Ich möchte noch beten mit uns, vielleicht stehen wir dazu nochmal auf. Ja, du großer Gott, danke, dass deine Gnade erschienen ist in deinem eigenen Sohn. Dass wir in ihm sehen dürfen, dass du uns gnädig bist und nicht den Tod uns von uns Sündern wolltest, sondern dass wir leben. Und dass deine Gnade uns dann aber auch unterweist, wenn wir deine Kinder geworden sind und wir haben doch gemerkt, dass wir sie nötig haben und wir danken dir, dass du uns Unterricht gibst. Bitte schenk, dass wir alle gelehrige Schüler sind, die das umsetzen wollen, was wir lernen können. Bitte hilf uns im Alltag, das auszuleben. Segne du uns bitte. Amen.